Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papst gedenkt der Opfer des Ersten Weltkriegs und sagt, Krieg ist Wahnsinn. Dialogforum in Magdeburg zum Thema Mission und Franziskus traut 20 Paare. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Was geht mich das an? Diesen biblischen Satz von Kain stand im Mittelpunkt der Predigt, die der Papst in Redipulia hielt. Mit einem Besuch an der norditalienischen Gedenkstätte erinnerte der Papst am Samstagmorgen an die Toten des Ersten Weltkriegs. Zuvor betete der Papst auf dem nahegelegenen österreichisch-ungarischen Soldatenfriedhof und legte einen Kranz nieder. Bei seinem rund dreistündigen Besuch wolle er der Opfer aller Kriege gedenken und gemeinsam mit allen für den Frieden in der heutigen Welt beten, so der Papst. Außerdem gedachte der italienischstämmige Papst auch eigener Angehöriger, die bei den Kämpfen in der Region fielen. Anwesend waren Vertreter aus Politik und Kirche der einst verfeindeten Staaten. Es fehlte jedoch der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi. In seiner Predigt sagte Papst Franziskus, nachdem ich die Schönheit der Landschaft dieser ganzen Gegend betrachtet habe, wo Männer und Frauen arbeiten und so ihre Familie voranbringen, wo die Kinder spielen und die Alten träumen, kann ich nun hier an diesem Ort nur sagen, der Krieg ist ein Wahnsinn.
La guerra è una follia.
Gott habe die Menschen berufen, an seinem Werk mitzuarbeiten, so der Papst weiter. Doch Krieg schaffe nur Zerstörung.
Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello.
Der Krieg zerstört auch das Schönste, was Gott erschaffen hat, den Menschen. Der Krieg bringt alles in tiefste Verwirrung, auch die Bande unter Brüdern. Der Krieg ist wahnsinnig. Sein Entwicklungsplan ist die Zerstörung. Der Wille, sich zu entwickeln durch die Zerstörung.
Volersi sviluppare mediante la distruzione.
Krieg entstehe dort, wo es Habgier, Intoleranz und Machtstreben gibt. Häufig würden diese Motive durch eine Ideologie gerechtfertigt. Zuerst aber sei da die Leidenschaft, der verkehrte Antrieb, so der Papst.
L'ideologia è una giustificazione.
Die Ideologie ist eine Rechtfertigung. Und wenn keine Ideologie vorhanden ist, dann gibt es die Antwort des Kain. Was geht mich das an? Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Krieg schaut niemandem ins Gesicht. Alte, Kinder, Mütter, Väter, was geht mich das an? Der Papst wies darauf hin, dass über dem Eingang des Gedenkfriedhofs das höhnische Motto des Krieges schwebt. Was geht mich das an?
Tutte queste persone.
Alle diese Menschen, deren Gebeine hier ruhen, hatten ihre Pläne, ihre Träume. Doch ihr Leben ist zerschlagen worden. Die Menschheit hat gesagt, was geht mich das an? Auch heute, nach dem zweiten Scheitern eines weiteren Weltkriegs, kann man vielleicht von einem dritten Krieg reden, der in Abschnitten ausgefochten wird, mit Verbrechen, Massakern, Zerstörungen. Um ehrlich zu sein, müsste auf den Titelseiten der Tageszeitungen die Schlagzeile stehen, was geht mich das an? Kain würde sagen, bin ich der Hüter meines Bruders?
Caino direbbe, sono forse io il custode del mio fratello.
Von Redipulia aus wolle der Papst zusammen mit allen Gläubigen der Opfer aller Kriege erinnern.
Ricordiamo le vittime di tutte le guerre.
Auch heute gibt es viele Opfer. Wie ist das nur möglich? Es ist möglich, weil es auch heute hinter den Kulissen Interessen, geopolitische Pläne, Geldgier und Machthunger gibt. Und es gibt die Waffenindustrie, die anscheinend so wichtig ist. Und diese Terrorplaner, diese Organisatoren der Konfrontation, wie auch die Waffenhändler, haben in ihr Herz geschrieben, was geht mich das an?
Hanno scritto nel cuore a me che importa.
Es sei weise, die Fehler einzugestehen und um Verzeihung zu bitten und zu weinen.
Con quel A me che importa che hanno nel cuore gli affaristi della guerra?
Mit jenem, was geht mich das an, dass die Geschäftemacher des Kriegs im Herzen haben, verdienen sie vielleicht viel, aber ihr verdorbenes Herz hat die Fähigkeit zu weinen verloren. Jenes, was geht mich das an, verhindert das Weinen. Kain hat nicht geweint. Der Schatten Kains liegt heute über uns, hier auf diesem Friedhof. Hier ist er zu sehen. Er ist sichtbar in der Geschichte, die von 1914 bis in unsere Tage reicht. Und er ist sichtbar auch in unseren Tagen.
Si vede nella storia che va dal 1914 fino ai nostri giorni.
Die Kurznachrichten mit Anne Preckel.
Vatikan, Italien. Ein besonderes Geschenk für den Papst am Schluss der Messe für die Toten des Ersten Weltkrieges an der Gedenkstätte im italienischen Folliano Redi Puglia bekam Franziskus die militärische Kennkarte seines Großvaters. Giovanni Bergoglio, geboren 1884, diente während des Krieges in der Nachrichtentruppe der italienischen Armee und war nahe der Gedenkstätte am Fluss Isonzo im Nordosten Italiens eingesetzt. Überreicht wurde das alte Dokument vom Generalstabschef der italienischen Armee, Admiral Luigi Binelli. Italiens Verteidigungsministerin Roberta Pinotti übergab Papst Franziskus außerdem einen Feldaltar, den italienische Militärkapläne im Ersten Weltkrieg für ihre Gottesdienste an der Front nutzten. Papst Franziskus hat zum Gebet für Familien aufgerufen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, religiöser Verfolgung oder anderer Probleme in Schwierigkeiten sind. Das schreibt er in einer Grußbotschaft an Teilnehmer der 7. italienischen Familienwallfahrt, die an diesem Samstag bei Neapel stattfindet. Das Schreiben veröffentlichte der Vatikan an diesem Samstag. Die eintägige Wallfahrt, die in den Gemeinden Scafati und Pompei stattfindet, wurde von der italienischen Katholikenbewegung Rinnovamento nello Spirito Santo in Zusammenarbeit mit dem Päpstlichen Rat für Neuevangelisierung und der italienischen Bischofskonferenz ausgerichtet. USA. Rund 25.000 irakische Chaldäer haben einen Visumsantrag an die USA gerichtet. Das berichtet APIC an diesem Samstag unter Berufung auf die chaldäische US-Eparchie von San Diego. Um die Visumsanträge zu ermöglichen, seien mehr als 5.000 Formulare an die Familien der insgesamt 25.000 irakischen Flüchtlinge versandt worden. Mitarbeiter von US-Präsident Barack Obama hätten die chaldäische Kirche in San Diego gebeten, eine Liste der Christen zu übermitteln, die auf der Flucht vor dem Terror seien, so APIC. Die US-Regierung habe mit der Initiative auf die zahlreichen Anfragen an das Weiße Haus reagiert, die Anzahl der Visa für irakische Flüchtlinge zu erhöhen.
Es geht um die Zukunft der Kirche in Deutschland. Katholische Bischöfe, Theologen sowie Vertreter von Kirchenverbänden und Einrichtungen setzen in Magdeburg ihren Dialogprozess fort. Das Forum mit dem Titel »Ich bin eine Mission«, das am Freitag und Samstag stattfand, war das vierte im Rahmen des sogenannten Dialogprozesses. Die Initiative dazu ging im September 2010 von Erzbischof Robert Zollitsch aus, damals Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Ziel war, nach dem wenige Monate zuvor bekannt gewordenen Missbrauchsskandal verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Der neue persönliche Stil wurde viel gelobt. Bischöfe und Laien diskutierten zusammen an einem Tisch und scheuten nicht vor schwerer Kost. Der Blick in Magdeburg richtete sich auch auf die Lebensvollzüge von Kirche, den Dienst, die Feier des Gottesdienstes und das Glaubenszeugnis. Mehr dazu vom Münchner Diözesanratsvorsitzenden Hans Tremmel. Zum Dialogprozess in einem Interview mit dem Münchner Kirchenradio.
Bei mir ist jetzt Professor Hans Tremmel, der Vorsitzende des Diözesanrats im Erzbistum und einer der Abgesandten für dieses Gesprächsforum. Die Tatsache, dass man dieses Thema ja jetzt stärker forciert, heißt im Umkehrschluss, dass es da durchaus auch eben Defizite momentan gibt. Was glauben Sie, warum kommt der Glaube heute nicht mehr so an? Ist es einfach der Lauf der Zeiten? Was glauben Sie?
warum wir Probleme haben, auch in der Gesellschaft als Kirche wahrgenommen zu werden, innerhalb der Katholiken auch positiv wahrgenommen zu werden, liegt einfach daran, dass Selbstverständlichkeiten wegbrechen, dass Selbstverständlichkeiten bereits im Kindesalter wegbrechen. Die religiöse Erziehung in der Familie ist keine Selbstverständlichkeit, also müssen wir christliche Familien positiv auch stärken.
Was muss passieren, damit diese Schritte, die Sie angesprochen haben, diese Ergebnisse, damit die umgesetzt werden? Bedarf es da in den Arbeitsgruppen eines einstimmigen Votums oder hat letztendlich dann die Bischofskonferenz bei ihren Vollversammlungen das letzte Wort? Wie muss man sich das vorstellen?
Also hier ist natürlich das Kirchenrecht die entscheidende Instanz und im Kirchenrecht ist deutlich, dass nicht das Votum jetzt aus Magdeburg bindend ist, dass aber auch nicht die Bischofskonferenz bindend ist, sondern letztendlich geht es eigentlich um jeden Ortsbischof und es geht um jede einzelne Diözese. Und man muss halt ausloten, dass man in der Gemeinschaft der Bischöfe, dass da nicht jemand vielleicht vollkommen in eine andere Richtung geht, aber dass man durchaus sagt, es geht in den einzelnen Diözesen mehr als vielleicht in anderen Diözesen. Aber gemeinsames Ringen, gemeinsamen Austausch von Argumenten ist in Magdeburg auf jeden Fall zu erwarten.
Nächstes Jahr sollen die Gespräche dann abgeschlossen werden. Mit welchem Ausblick rechnen Sie da in Bezug auch auf den Abschluss des Dialogprozesses?
Also Abschluss würde ich jetzt zunächst mal sehr vorsichtig sehen. Der Gesprächsprozess ist auf 5 Jahre angelegt. Aber fertig sind wir noch lange nicht und bayerisch gesagt, ausgeredet ist auch noch lange nicht. Ich glaube nicht, dass die Themen 2015 beendet sind. Wir brauchen aber bis 2015, eigentlich brauchen wir es jetzt, auch greifbare Ergebnisse in so einer Zusammenkunft, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben.
Das war Professor Hans Tremmel, der Vorsitzende des Diözesanrats im Erzbistum zum Gesprächsforum in Magdeburg.
In einem Interview mit dem Münchner Kirchenradio. Einiges davon wird inzwischen auf allerhöchster Ebene im Vatikan behandelt. Papst Franziskus, aus dessen Schreiben Evangelii Gaudium das Motto für das Magdeburger Treffen stammt, hat für diesen Herbst und das kommende Jahr die Bischöfe der Weltkirche zu 2 Synoden nach Rom eingeladen. Dort stehen die Themen Familie und Sexualität auf dem Programm. Die deutschen Bischöfe haben ihre Hausaufgaben im Vorfeld gemacht, wie der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode, der zum Leitungsteam des Dialogprozesses gehört, im Gespräch mit der katholischen Nachrichtenagentur betont. Die deutschen Positionen seien in die Papiere eingeflossen, so Bode. Bode wörtlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Auseinandersetzung, die natürlich auch jetzt im Oktober geschehen muss, folgenlos bleibt. Bodes Passauer Amtskollege Stefan Oster warnte unlängst jedoch vor überzogenen Erwartungen. Aus dem Blick der Weltkirche sind die Belange der Diözesen in Deutschland, also zwischen Hamburg und München, eben nur Teile des großen Ganzen. Bleibt die Frage, was die Bischöfe auf nationaler Ebene regeln können. Bode verweist auf das kirchliche Arbeitsrecht. Dort seien Anpassungen in der nächsten Zeit sicherlich spruchreif, so Bode wörtlich.
China. Die katholische Diözese Hongkong wird Schüler und Studenten ihrer Lehranstalten nicht bestrafen, wenn sie an den antichinesischen Protesten für ein allgemeines Wahlrecht teilnehmen. Die Föderation katholischer Studenten in Hongkong hatte für den 22. September zu einem einwöchigen Vorlesungsboykott in dem Stadtstaat aufgerufen. Die Studenten seien zwar nicht reif genug, die komplexen Konsequenzen eines politischen Protestes zu überschauen, aber die Diözese werde die Studenten katholischer Bildungseinrichtungen auch nicht dafür strafen, sagte Fung Yat-ming, Sprecher der Diözese, am Freitag dem asiatisch-katholischen Pressedienst UKA News. Italien. Angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen auf dem Mittelmeer tritt die Migrationskommission der italienischen Bischofskonferenz in der kommenden Woche in Sizilien zusammen. Laut italienischen Medien steht bei der Sitzung am kommenden Mittwoch in Augusta das Thema Asyl und Lebensrettung auf dem Mittelmeer im Zentrum. Mit einem Aufruf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus haben sich Geistliche Siziliens zugleich in einem offenen Brief an Bürger und Behörden gewandt. In dem Schreiben, das von Priestern der Provinz Syrakus verfasst und im Internet veröffentlicht wurde, rufen diese zu Solidarität gegenüber Flüchtlingen auf. Deutlich brandmarken sie darin jegliche Form von Rassismus und Fremdenhass. Über 120.000 Menschen sind seit Jahresbeginn vor Armut, Krieg und Verfolgung über das Mittelmeer geflohen. Deutschland. Die katholische Kirche des Landes muss sich nach den Worten des Essener Bischofs Franz Josef Overbeck vom Selbstbild einer Volkskirche verabschieden. Wir sind eine Minderheit, das sagte Overbeck am Freitagabend in Magdeburg. Sich dies einzugestehen, könne aber zugleich neue Chancen bedeuten, fügte der Bischof an. Um sich künftig in der Gesellschaft Gehör zu verschaffen, müsse die Kirche jedoch in ihrer Sprache menschlicher werden und transparenter auf allen Ebenen auftreten. Es ist eine Haltungsänderung für uns alle angesagt, so Bischof Overbeck. Nahe Osten. Wallfahrten in das Heilige Land sollten von den Bischofskonferenzen in aller Welt gefördert und unterstützt werden. Dazu lädt die Bischöfliche Kommission für Pilgerreisen in das Heilige Land ein. Die Reisen ins Heilige Land seien für die einheimischen christlichen Gemeinden eine konkrete Unterstützung und könnten einen Beitrag zur Beendigung des Konfliktes zwischen Israel und Palästina leisten. In diesem Sinne veröffentlichte die Bischofskommission eine Einladung an alle Pilger zu einem Besuch in das Land Jesu.
Und jeden Samstag bei uns eine Buchbesprechung, diesmal von Gudrun Seiler.
Ein irischer Priester namens Hugh O'Flaherty rettete im Vatikan während des Zweiten Weltkriegs mehreren tausend Menschen das Leben. Er wohnte am Deutschen Priesterkolleg am Camposanto im Vatikan und wirkte am Heiligen Offizium, der heutigen Glaubenskongregation, die damals auf Wunsch von Papst Pius XII. Informationen über Kriegsgefangene sammelte und weitergab. O'Flaherty versteckte als Akt des Widerstands gegen den nationalsozialistischen Terror Deserteure, Juden, andere Bedrängte und fabrizierte falsche Ausweise im Akkord, um die Menschen zu schützen. Ein Buch über diese schillernde Figur und ihr Wirken war fällig. Das letzte erschien vor 45 Jahren und trug romanhafte Züge. Arne Mollfenter und Rüdiger Strempel haben allerdings einen ähnlichen Zugang gewählt. Sie schöpfen aus wenigen archivalischen und vielen journalistischen Quellen, versetzen sich mit spürbarem Genuss in dramatische Begebenheiten hinein, die dann entsprechende Ausschmückungen erfahren, und wo es passt, fließt direkte Rede ein. Entstanden ist ein lebendiges, aber nicht an allen Stellen belastbares Porträt des irischen Monsignore und seines unfassbar großen Netzwerkes, mit dessen Hilfe Hugh O'Flaherty seine selbstgewählte Mission in Rom erfüllte. Etliche sachliche Unschärfen sind wohl der heißen Nadel zu danken, mit der das Buch gestrickt ist. Es ist fesselnd zu lesen und steigert noch die Sehnsucht, eines Tages eine historisch abgesicherte Biografie von Hugh O'Flaherty vorgelegt zu bekommen. Arne Mollfenter, Rüdiger Strempel über die weiße Linie. Wie ein Priester über 6000 Menschen vor der Gestapo rettete. Eine wahre Geschichte aus dem Vatikan. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen und kostet rund 20 Euro.
Erstmals seit seiner Wahl wird Papst Franziskus an diesem Sonntag eine Hochzeitszeremonie leiten. Wir übertragen die Messe live und mit deutschem Kommentar ab 8.50 Uhr. Die Feier findet im Petersdom statt und rund 20 Paare aus der Diözese Rom, deren Bischof Franziskus ist, werden vor dem Altar das Jawort geben. Sie können die Hochzeitsmesse mit Franziskus live auf unserem Vatican Player mitverfolgen. Der entsprechende Link befindet sich in der rechten Spalte auf unserer Homepage www.radiovatikan.de. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.